Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Das heißt, ich muss auch einen Business-Impact davon haben. Ich muss meine Zahlen verbessern können. Letztendlich muss ich die Kosten, die digitale Lösungen auch mit sich bringen, immer mit dem Ergebnis quasi halt auch vergleichen können. Und das ist wichtig, schon natürlich auch im Blick zu haben.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen SIP-Podcast-Folge. Hier sind eure Hosts Kathi
und Jan-Peter. Hallo und herzlich willkommen. Und bevor wir euch gleich unsere heutige Gästin vorstellen, wollen wir euch nochmal darauf hinweisen, dass wir ab jetzt ja zweimal im Monat erscheinen.
Juhu! Einmal mit den quasi Deep Dive-Folgen, so wie heute mit der lieben Katharina Blöcher. Und dann gibt es noch die sogenannten Shorts, die wir schon auch kurz erklärt haben in unserem Mini-Teaser, den wir letzte Woche veröffentlicht haben.
Genau, das könnt ihr euch nochmal anhören. Ansonsten, was haben wir dort vor? Wir wollen über aktuelle Themen sprechen, Trends, wir werden euch Tipps geben. Also wir wollen das ein bisschen nutzen, um aktuelle Sachen, aber auch mal vielleicht irgendwie größere Themen mal zu zweit zu besprechen. Und das wird dann immer im Wechsel mit der regulären sozusagen oder den schon bisher bekannten Folgeformaten passieren, wo wir mit einem Gast oder einer Gästin sprechen. Und heute ist das die Katharina Blöcher. Sie ist absolute Expertin, was das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Gastronomie angeht. Sie hat darüber sogar ihre Doktorarbeit geschrieben. Also viel mehr geht ja bald nicht. Und ja, das Thema ist natürlich ein großes, ne? Kathi?
Ja, genau. Jetzt
kommen wir nicht durcheinander. Genau. Du kennst das ja auch mit deinem Betrieb.
Voll. Ich glaube, Digitalisierung, darüber hatten wir auch in der Folge dann gesprochen, ist schon einfach ein sehr großes Thema, was vor allem auch einfach so ein bisschen ungreifbar ist für viele. Und ich glaube, gerade in der Hospitality, wo man viel von so kleinen Prozessen kommt und sehr viel Handwerk auch hat, ne? Das ist ja auch Schneiden, Kochen, Bedienen, das ist ja auch sehr viel Handwerkliches. Glaube ich, da dürfen wir noch viel lernen. Und ich glaube, es gibt keine bessere als Katharina Blöcher, die quasi sich für Digitalisierung in der Hospitality spezialisiert hat. Also ich glaube, da gibt es viel Spannendes gleich.
Und ich würde sagen, wir legen los.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen SIP-Folge, liebe Katharina. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist bei uns.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Echt klasse, dass wir mit dir heute über das große Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz sprechen können. Und wie immer bei den Folgen, wo wir einen Gast oder eine Gästin haben, wollen wir natürlich diese Person noch ein bisschen kurz vorstellen. Das tue ich. Und zwar bist du geboren am 21. Juli 1986 in Frankfurt am Main. Du hast in Mannheim, Liverpool Soziologie, Marketing studiert und hast dann in Wirtschaftsinformatik in Leipzig promoviert. Du hast deine Doktorarbeit letztes Jahr abgegeben, ne? Du hast letztes Jahr promoviert, 2023.
Genau, abgeschlossen.
Abgeschlossen nach einigen Jahren, wie das immer so ist in einer Promotion, das dauert eine Weile. Und du forschst zu datenbasierten Diensten, künstliche Intelligenz und Robotics. Und das Thema deiner Doktorarbeit war Entwicklung datengetriebener Service Innovation am Beispiel der Gastronomie. Also du bist unsere perfekte Gästin für dieses Thema. Du hast neben dem Studium aber auch im Bereich Customer Relationship Management gearbeitet, Marketingautomatisierung bei einer Strategieagentur, bei MyToys, das kennen sicherlich einige. Und du hast das Food Service Digital Hub mitgegründet. Das ist ein Netzwerk für digitale Innovationen in der Gastronomie. Vielleicht magst du gleich am Anfang mal ganz kurz erzählen, was dieses Food Service Digital Hub ist, dass wir vielleicht ein bisschen einfach mal kurz vorstellen können.
Ja, der Food Service Digital Hub wurde gegründet eigentlich aus der Motivation heraus, wirklich eine Plattform rund um digitale Themen zu schaffen, um einfach den Austausch zu digitalen Themen zu verbessern und hier wirklich auch verschiedenste Player zusammenzubringen, von Gastronomen, Partnern, technischen Dienstleistern und wirklich so eben halt auch die Branche im Bereich Digitalisierung gemeinsam voranzubringen. Und im Endeffekt bespielen wir da zwei Säulen. Zum einen geht es wirklich darum, um Forschungsprojekte zu initiieren und gemeinsam aufzusetzen und zum anderen wirklich eben über Veranstaltungen auch den Austausch und den Wissenstransfer zu fördern.
Cool.
Sehr spannend, ja. Ich glaube, wenn wir jetzt so die Einleitung von Jan-Peter und von deiner Vita gehört haben, ich glaube, ein Wort ist irgendwie 800 Mal gefallen. Das ist das Wort Digitalisierung. Und ich glaube, für viele ist dieses Wort so ein Riesending und digitale Welt irgendwie noch sehr schwer zugänglich zu sein. Vor allem in der Gastronomie fällt mir das auf. Ich glaube, andere Branchen tun sich damit leichter oder machen das zumindest schon länger. Wenn wir jetzt mal zum Anfang zurückgehen, was ist eigentlich Digitalisierung und was ist vor allem das große Ziel dahinter?
Ja, also quasi vom Urschleim heraus gedacht. Genau. Also für mich ist Digitalisierung zum einen wirklich den Informationsaustausch zu vereinfachen. Und also vieles, wo Informationen ursprünglich manuell ausgetauscht werden, hier wirklich einfacher, effizienter zu machen und dadurch natürlich auch prozesseffizienter zu machen. Aber auf der anderen Seite hat Digitalisierung für mich eben auch ganz viel mit Kommunikation zu tun. Das heißt, dass man eine digitale Kommunikation gemeinsam aufsetzt und dadurch ja auch Kommunikation verbessert. Stichpunkt Plattform spielt ja bei Digitalisierung auch immer eine große Rolle, wirklich hier auch über Plattformen Leute zusammenzubringen und über ja digitale Lösungen hier eben Kommunikation zu verbessern und dadurch natürlich aber auch ja neue Umsatzmöglichkeiten zu schaffen.
Also jetzt fehlen jetzt zwei wichtige Dinge. Einmal das Thema Prozesse vereinfachen und Kommunikation verbessern. Und beides sind genuin gastronomische Herausforderung eigentlich. Wenn ich so als Außenstehender mir die Gastronomie anschaue, allein wenn ich an einem Tresen in einer Bar sitze und sehe, wie viel tausend kleine Handgriffe da gemacht werden müssen. Und dann natürlich im Restaurant ist es genauso. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Sachen, die man dann als Gast gar nicht sieht. Dann denke ich, ist ja Digitalisierung eigentlich für viele Dinge auf jeden Fall in der Gastronomie ein absoluter Pluspunkt. Und gleichzeitig bei der Kommunikation, das wissen wir auch, die wir jetzt eher so gastronomiebegleitend arbeiten. Wir nutzen ja auch viele Kommunikationstools, wie sehr das dann auch die Arbeit und die Zusammenarbeit oder auch die Wege teilweise vereinfacht. Also eigentlich spricht vieles für diese beiden Dinge. Man hat manchmal aber das Gefühl, dass die Gastronomie so ein bisschen hinterherhinkt. Oder mal anders gefragt, wo steht eigentlich die Hospitality gerade, was das Thema Digitalisierung angeht?
Also die Branche, wenn man jetzt im Vergleich zu anderen Branchen sich mal das anschaut und vergleicht, muss man natürlich sagen, dass andere Branchen viel, viel weiter sind. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt in die letzten Jahre uns anschauen, ist natürlich schon super viel passiert. Und also die Anzahl der digitalen Lösungen, die auf dem Markt sind, die auch der Gastronom zur Verfügung hat, ist ja enorm gewachsen. Und die Bereitschaft, die digitalen Lösungen zu nutzen, ist ja auch die letzten Jahre wirklich explodiert. Und da sind wir schon auf jeden Fall einen großen Schritt vorangekommen.
Was mich tatsächlich mal interessieren würde, ich glaube, was gar nicht so relevant ist, ist das Thema, warum ist etwas so, ne? Also sprich, warum sind wir da nicht so weit? Ich glaube, da hat die Branche einfach ihre Gründe. Wir sind sehr handwerklich noch unterwegs und ich glaube, so Handwerksgeschichten, die tun sich allgemein immer ein bisschen schwerer mit Digitalisierung. Was mich aber interessieren würde, es wird ja schon sehr viel darüber gesprochen, ne? Also was ich zumindest so mitkriege auf Messen, in Newslettern. Und es wird eigentlich, ich glaube, in gefühlt jeder Trend-Episode, wenn es um Trends geht, ist irgendwo ein Stichwort Digitalisierung mit dabei. Und dennoch, glaube ich, wird verhältnismäßig noch wenig umgesetzt. Woran liegt's? Was meinst du?
Also aus meiner Beobachtung ist schon, dass die letzten Jahre wirklich auch vermehrt in digitale Lösungen auch investiert worden sind. Und also gerade das Thema Kassensysteme ist natürlich mehr und mehr getrieben und fast jetzt zum Standard. Reservierungslösungen ist ein großer Punkt, der wirklich auch viel eingesetzt werden. Aber auch beim Thema ERP, wo man wirklich dann über Rezeptemanagement, Produktdatenmanagement auch spricht, auch da ist ja an der Stelle viel passiert.
Ganz kurze Frage, was heißt ERP?
Enterprise Resource Planning.
Enterprise Resource Planning. Okay, alles klar, haben wir was gelernt.
Also da geht es im Endeffekt darum, die ganzen Rezept- und Produktprozesse im Endeffekt zu digitalisieren und hier auch planbar zu machen. Ja, und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum wird noch nicht genug umgesetzt? Auf der einen Seite ist ja wirklich die Menge der Lösungen auch explodiert und man muss sich damit beschäftigen. Das heißt, man kommt aus der Operativen raus, muss quasi erstmal anfangen, welches Tool ist jetzt die richtige Lösung für einen? Was will man überhaupt? Was will man überhaupt erreichen? Und das bedarf natürlich einen gewissen Strategie- und Planungsprozess. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass Digitalisierung auch immer was mit Veränderung zu tun hat. Das heißt, ich muss meine bestehenden Prozesse auch überdenken und sagen, okay, es bringt jetzt nichts, irgendwie eine digitale Lösung einzuführen, aber beim bestehenden Prozess zu bleiben. Das heißt, ich muss wirklich halt auch mich verändern und da sind wir Menschen ja nicht immer so gut.
Das sind Veränderungsprozesse. Wir brauchen immer erstmal so ein bisschen einen Anschub und natürlich auch, dass man
eine Motivation
sieht, und auch ein Ziel vor Augen, denke ich, dass man sieht, okay, es bringt mir wirklich was. Also nochmal dieses Bild der vielen kleinen Handgriffe, die zu tätigen sind, wenn man dann erkennt, mit diesem Tool kann man vielleicht was vereinfachen und hat mir wieder im Kopf frei für andere Dinge, für kreativeres Arbeiten, dann kann man da vielleicht auch einen Erfolg erzielen im Team. Aber so grundsätzlich, wenn man jetzt mal anfängt oder ne, man hat jetzt irgendwie, man merkt, okay, ich muss jetzt was verändern. Das sind die Kosten, die drücken, das sind die Personalknappheit, die eine Geschichte, eine wichtige Aufgabe ist. und noch viele andere Dinge. Wie fange ich denn an, so ein strategisches Konzept eigentlich aufzusetzen? Zumal, wenn ich in einer Branche unterwegs bin, die jetzt mit Digitalisierung eher bisher was am Rande zu tun hat.
Also genau, was du halt auch gesagt hast, ne, erstmal zu definieren, was will ich erreichen, wo ist mein Pain am größten, und sich dann auch zunächst erstmal 1, 2 ganz konkrete Ziele setzen und nicht quasi die eierlegende Wollmilchsau versuchen zu haben. Mhm. Und dann auch genau zu verstehen, was brauche ich? Also wie funktioniert mein Betrieb? Was wollen meine Mitarbeiter? Wie kann ich die Arbeit meiner Mitarbeiter auch vereinfachen und dann wirklich Anforderungen eben gemeinsam zu definieren? Und dann mal mit 2, 3 Lösungen, die sich anschauen, wie erfüllen diese Lösungen meine Anforderungen, und dann auch einfach viel zu testen. Also einen langen Auswahlprozess zu haben, ist eigentlich nicht die Lösung, sondern wirklich schnell ins Testen zu kommen und dann auch mutig zu sein, zu sagen, okay, vielleicht ist das Tool nicht das, was wir brauchen. Wir probieren jetzt nochmal ein anderes aus. Aber wirklich erstmal klein anfangen, sich 1, 2 Ziele setzen, dann gemeinsam Anforderungen definieren und dann ins Ausprobieren gehen.
Ich glaube, so eine große Angst ist ja auch bei vielen, hey, ich entscheide mich jetzt für was Falsches und ich versenke einfach jede Menge Geld. Ne? Also ja. Gerade, was uns einfach letztes Jahr aufgefallen ist im Vergleich zum, also 24 versus 23 und versus 22, wie sehr so monatliche Fixkosten steigen. Also gerade so im IT-Bereich, im digitalen Bereich sind die Kosten ja auch gar nicht mal so klein. Ne? Das sind zwar jetzt einzeln immer nicht große Beträge, aber am Ende des Tages, wenn man alles zusammennimmt, kommt da schon ein bisschen was zusammen. Wie kann man denn das Risiko minimieren und auch so ein bisschen dieses negative Vorurteil, boah, Digitalisierung ist ja so teuer. Wie kann man denn das Risiko minimieren, Geld zu versenken?
Also zum einen wirklich testen, ne? Und auch dieses Thema, oh, jetzt kaufe ich die falsche Lösung. Es ist so wie bei allen, ne? Jeder macht Fehler, und das ist auch okay, mal am Anfang mit der falschen Lösung anzufangen. Und dann einfach zu gucken und da besser auch zu verstehen, was braucht der Betrieb, was brauchen meine Mitarbeiter. Mhm. Und dann eben sich nochmal auch ein anderes Tool an der Stelle anzugucken. Also das ist das eine, wirklich auch da iterativ vorzugehen und gemeinsam eben halt auch zu lernen. Und Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Das heißt, ich muss auch einen Business Impact davon haben. Ich muss meine Zahlen verbessern können. Letztendlich muss ich die Kosten, die digitale Lösung auch mit sich bringen, immer mit dem Ergebnis quasi halt auch vergleichen können. Und das ist wichtig, schon natürlich auch im Blick zu haben.
Zahlen ist ein gutes Stichwort. Vielleicht nehmen wir das mal als ersten Punkt, wenn wir jetzt mal so einen virtuellen gastronomischen Betrieb uns vorstellen, mit seinen ganzen unterschiedlichen Bereichen, Kasse, Warenwirtschaft, also alles, was so Zahlen- und datenbasiert ist. Was gibt es denn da aktuell? Wir wollen jetzt keine speziellen Anbieter nennen, aber wo ist gerade so der Stand der Technik oder wo geht auch gerade vielleicht so ein bisschen die Reise hin? Was erwarten uns da für Systeme in den nächsten 1, 2 Jahren?
Also nach meiner Beobachtung ist der Bereich wirklich, die letzten Jahre hat sich enorm entwickelt, und es gibt ja wirklich eine Vielzahl an Lösungen. Im Bereich Kasse ist natürlich zu beobachten, dass es ja so die Allround-Systeme auch gibt, wo es sich quasi um die Kasse herum auch natürlich die vielen anderen Module quasi auch in Richtung Warenwirtschaft, in Richtung Reservierung etc. bildet und man im Endeffekt halt auch integrierte Lösungen hier dann auch erwerben kann. Der Bereich Buchhaltung und Steuerberatung gibt es auch viele Lösungen, wirklich die unterstützen dabei, Prozesse zu automatisieren, Rechnungsmanagement zu vereinfachen. Es gibt Schnittstellen in Richtung Steuer, wo einfach die Daten einfach automatisiert bereitgestellt werden und man hier natürlich dann auch Ressourcen auf seiner Seite sparen kann. Und im Bereich Warenwirtschaft, man natürlich nicht nur in Richtung Lagermanagement besser versteht, was habe ich an der Stelle auch, sondern eben halt auch eine Planungssicherheit bekommt. Das heißt, da geht die Entwicklung ja sehr stark dahin, auch wirklich über in Richtung Vorbestellungen besser einfach abzuschätzen, wie ist mein aktueller Verbrauch, was muss ich bestellen, um dann wirklich frühzeitig und dann eben halt auch automatisiert die Waren zu bestellen.
Ich finde, gerade so in dem Thema Zahlen, Daten, Fakten hat es uns extrem geholfen, für mehr Klarheit zu sorgen durch solche Tools, weil man ansonsten einfach recht häufig im Blindflug unterwegs ist. Ne? Also ich meine, alle anderen Bereiche, die wir jetzt auch gleich ersprechen, werden auch sehr viel so nervige Dinge im Alltag reduzieren. Mhm. Also jeder andere Bereich sozusagen, ich glaube, der ist schnell spürbar. Also wenn ich mehr Reservierungen kriege, weil das leichter geht, wenn das Personal irgendwie schneller arbeiten kann. Aber ich glaube so, was mich nachts ruhig schlafen lässt, ist, wenn ich weiß, ich habe meine Zahlen im Griff. Und ich glaube, das ist für viele Menschen in der Hospitality immer noch so ein bisschen ein schwieriges Thema. Man wartet auf die BWA vom Steuerberater, aber da ist ja oft schon ein Monat vergangen, ne? bis man Zahlen hat. Und ich glaube, dass da Digitalisierung der Gastronomie sehr, sehr gut tun wird.
Ja, und da geht es in eine Richtung ja auch hin. Also, dass man wirklich halt auch eine BWA auf Tagesbasis, auf Wochenbasis hat oder sogar in Echtzeit hat, dass man einfach schneller die Zahlen im Endeffekt im Blick hat und dadurch natürlich auch viel besser steuern kann.
Ich war neulich mal wieder in einem Betrieb und dann stand ich da so rum und wartete noch auf meinen Gesprächspartner und dann lag da ein Zettel. Das war eine Lieferung vom Getränkehändler. So, die lag da einfach so auf dem Tresen. Aus Papier, mit so einer Quittung dran, irgendwie festgetackert oder so. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich schon total falsch, oder? Also, warum liegt das hier? Warum ist das nicht schon irgendwie digital im System eingebucht? Und da habe ich dann irgendwie, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, weiter rumgesponnen und gedacht, naja, wie wäre es denn eigentlich, wenn das Kühlhaus oder auch das Getränkelager von selbst aus sozusagen intelligent weiß, ich brauche diese Nachbestellung aufgrund der Tatsache, dass in den nächsten Tagen so und so viele Gäste zu erwarten sind, das Wetter wird so und so sein. Ich organisiere das alles und das muss quasi nur nochmal kontrolliert werden von demjenigen, der dafür zuständig ist und dann kommt es automatisch und die Rechnung ist schon in der Buchhaltung und wird schon für die Steuerunterlagen sozusagen vorbereitet. Also das war jetzt so also meine ideale Welt, die ich mir da so zusammengesponnen habe. Geht das schon?
Absolut. Also die digitalen Lösungen ermöglichen das. Also zum einen in Richtung Rechnungsmanagement ist genau ja das Ziel der Lösungen, Rechnungen zu digitalisieren, dass man die Lieferanten direkt an der Stelle anbindet und dass die Rechnungen automatisiert ausgelesen werden und dann im Endeffekt auch Prozesse automatisiert ablaufen. Da haben wir das Thema Rechnungsmanagement. Die andere Dimension, von der du jetzt gerade gesprochen hast, dass wirklich dann auch verglichen wird, was ist im Lager und wann muss bestellt werden. Da hat man ja quasi auch noch diesen Trigger-Moment. Auch da geht es genau hin. Also, da gibt es auch erste Lösungsansätze, die das ermöglichen.
Mhm. Cool.
Was ich mega spannend finde, ist dieses Thema, wie soll ich das jetzt sagen, gerade so Lagerwirtschaft und solche Geschichten. Ich meine, das ist ja auch was wir bei uns jetzt kennen. Bei uns sind es halt Ersatzteile und keine Flaschen oder Mehlsäcke oder was auch immer. Am Ende des Tages ist das System ja nur so gut wie die Menschen, die das bedienen, ne? Und was mir schon auffällt, da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, wenn irgendwelche Prozesse zum Beispiel nicht stimmen, ne? Ein Mitarbeiter was rausnimmt und du hast ja zum Beispiel keine Wiegeschublade, dann weiß das System ja nicht, ne? Wie schafft man denn, sich ein System aufzubauen, was möglichst unanfällig ist gegenüber menschlichen Fehlern? Weil ich meine, das ist ja ganz normal. Menschen machen Fehler, legen Dinge nicht wieder zurück oder ähnliches, ne? Und das fällt mir ganz häufig auf, dass die Tools in der Theorie funktionieren, aber sobald quasi irgendwas passiert, was nicht den Standardprozess abgreift, funktionieren die Lösungen nicht mehr und man hat ein totales Kuddelmuddel, was wir dann jedes Jahr bei der Inventur dann zum Beispiel auch spannenderweise merken. Wie findet man denn so Fehlerquellen und merzt die aus?
Indem man eine gute Vorbereitung geht, also indem man die digitalen Lösungen einführt, auch die Anforderungen, das heißt die eigenen Prozesse genau versteht und so sagt, okay, welche Ausnahmen gibt es denn eigentlich? Und dann auch genau guckt, okay, welche Möglichkeiten haben die digitalen Lösungen, darauf auch einzugehen? Und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wie der Toolanbieter, wie groß er ist, wie flexibel er ist, aber es dann ja häufig auch wirklich die Möglichkeit gibt, auch neue Features, neue Anforderungen eben mit dem Anbieter zu besprechen und zu sagen, hier, den Prozess, den wir hier haben, den deckst du gerade nicht ab. Das ist aber wichtig für uns und das dann im Endeffekt an der Stelle halt da auch einzutüten. Aber auf der anderen Seite, weil du auch gesagt hast, wenn der Mitarbeiter das nicht macht, ist auch wirklich wichtig, in Prozessen zu denken. Also es hilft eben nicht, eine digitale Lösung einfach nur einzuführen und zu gucken oder den Mitarbeiter in die Hand zu drücken und sagen, okay, mach mal, sondern auch wirklich den Prozess sich anzugucken und wie die Lösung in den Prozess auch integriert ist. Und dann vielleicht eben halt auch Prozessschritte gemeinsam halt auch zu erarbeiten, die man eben halt auch braucht. Also das Thema Datenpflege ist ja riesig im Kontext Digitalisierung, das heißt, digitale Lösungen funktionieren eigentlich nur, wenn der Mitarbeiter auch die Daten richtig einpflegt. Und da muss man eben dann auch gemeinsam sagen, okay, das muss nach einer gewissen Struktur eben stattfinden. Bitte halt dich daran, sonst bringen meine Auswertungen häufig nichts. Sonst funktioniert auch später keine KI, wenn jeder quasi das alleine einträgt und es da eigentlich keinen Standard eben halt auch an der Stelle gibt.
Ich war am Anfang dieser Woche auf einer Veranstaltung von einem Kassensystemhersteller, wo es genau um dieses Thema künstliche Intelligenz und auch so verschiedene Tools, die es in den verschiedenen Bereichen der Gastronomie gibt, ging. Da war auch ein Hersteller oder ein Mitarbeiter eines Herstellers für so Displays. Also es gibt jetzt mal diese Displays, das kennt ihr alle, wenn ihr mal bei McDonald's gewesen seid zum Beispiel oder auch anderswo, wo man mittlerweile dann an diesen Kiosken bestellt. Das meine ich jetzt aber in dem Fall nicht, sondern ich meine Displays in den Küchen. wo ich mir als Laie erstmal denke, so, oh Gott, da ist so viel Fett, da ist so viel Rauch, macht das denn Sinn, irgendwie so Touchpads und solche Geschichten, aber die haben halt Lösungen geschaffen, die halt safe sind. Und sie haben gesagt, das fand ich interessant, dass diese Displays wirklich in den Küchen Ruhe reinbringen, weil die Leute bei den Prozessen einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben. Wenn ich da jetzt das checke, dann weiß, dann geht das weiter und so. Dann weiß ich auch, dass der Kollege das mitbekommen hat und so weiter und so fort. Katharina, wie ist da deine Beobachtung? Also jetzt in diesem Bereich, wo es dampft und zischt und warm ist, ist da das Thema Digitalisierung in der Gastronomie auch schon angekommen oder ist das da noch eher noch ein Seltenheitsthema?
Also das Thema Displays ist auf jeden Fall ein großes Thema, wo es ja auch wirklich eine Unterstützung auch in der Küche bedeutet. Das andere Thema ist sicherlich das ganze Thema Food Waste Management, wo es ja auch wirklich viele digitale Unterstützungsmöglichkeiten gibt, wo man Food Waste besser abschätzen kann und dann natürlich auch in die Warenplanung mit integrieren kann.
Kannst du mal erzählen, was da beim Food Waste, wie das so funktioniert? Also was sind da so Sachen, mit denen du dich schon beschäftigt hast oder Lösungen? Weil das ist natürlich ein Riesenthema, das wissen wir. Also Food Waste ist erstmal ein Riesenunding, weil natürlich es ist eine Ressourcenverschwendung ist, jetzt, was Lebensmittel und Wertstoffe angeht. Aber zum anderen sind es natürlich auch versunkene Kosten, wenn zu viel produziert wird oder zu viel aus dem Gastraum wieder zurückgeht oder was auch immer.
Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Zum einen natürlich, wo verglichen wird, wie sind meine Abverkäufe und wie ist mein Wareneinsatz und man dann im Endeffekt auch über digitale Lösungen dann den Food Waste auch eintragen kann, schätzen kann und dann im Endeffekt diese Daten genutzt werden, um eine bessere Planung zu machen und dann quasi Prognosemodelle den Wareneinsatz an der Stelle planen und andere Ansätze nutzen im Endeffekt auch eine Kameratechnik und Gewichte. Das heißt, da hängt dann wirklich über der Mülltonne eine Kamera, die quasi dann auch das Bild ausliest und dann sagt, okay, in welcher Menge oder was ist da jetzt an der Stelle weggeschmissen worden in Kombination mit dem Gewicht. Das heißt, diese Kombination wirklich Kamera und Gewicht wird da genutzt und man dann aber auch wirklich den Abfall kategorisieren muss. Ne? Also das, man muss dann quasi auch dem System nochmal mitgeben, in welche Art von Müll ist jetzt eigentlich die Ware. Und diese Informationen werden dann zusammengeführt, um dann wieder auch den Wareneinsatz zu planen, besser zu machen. Und mit dem großen Ziel natürlich dann den Food Waste zu vermindern. Genau, und das System lernt dann quasi. Ne? Je mehr Bilder, je mehr Gewicht, je mehr Informationen das System hat, desto besser wird es.
Ja, es ist cool, dass du das erzählst, weil ich habe die Tage ein Radio-Feature gehört, ein sehr schönes vom Deutschlandfunk, wo es genau um dieses Thema künstliche Intelligenz in der Gastronomie auch ging. Und da war auch so ein Bericht aus einem Berliner Restaurant, wie tatsächlich so ein Tool, so eine Kamera, die in den Müll guckt, sag ich mal, wirklich lernt und dann auch den Müll zu unterscheiden lernt, mit Hilfe der Mitarbeitenden wiederum. Also da sieht man auch, dass der Faktor Mensch für eine künstliche Intelligenz auch doch immer noch eine wichtige Rolle spielt, dass man halt nicht einfach nur daneben steht und sieht, ah, okay, das macht das jetzt alles für mich, sondern das ist so eine Art Mensch-Maschine-System sozusagen, das irgendwie sich gemeinsam stärkt.
Absolut.
Das finde ich sehr, sehr spannend.
Da ist auch wieder so der Prozessschritt, den wir halt vorhin hatten. Also man muss, wenn man das einführt, dann gemeinsam mit den Mitarbeitern besprechen. Ihr müsst mit dem System auch reden und die Informationen eingeben. Weil wenn dann wieder der Zeitdruck kommt, ne, und wenn dann eben das nicht mit eingetragen wird, dann ist das System auch nur halb so gut. Und das Mensch-Maschine-System funktioniert eben nur dann, wenn man eben gemeinsam halt auch Prozesse definiert, wie man das Tool richtig einzusetzen hat.
Das zeigt aber auch ganz klar, und das fällt mir jetzt immer mehr auf, da ist wahnsinnig viel Reflexion wichtig, also Prozesse zu verstehen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Also es ist nicht getan, sage ich jetzt mal, die Nachbarbar macht jetzt das, jetzt mache ich das auch. So, ne? Und dann setze ich das irgendwie in der Woche um und dann läuft es. Also da ist schon Vorarbeit notwendig und Mitarbeit. Und wirklich ganz viel drüber nachdenken, wie laufen unsere Prozesse, was sind die einzelnen Bestandteile, wo sind die Hürden, warum funktioniert das oft nicht, wo gibt's die quasi Ausweichstellen, wenn es mal irgendwie nervig wird, um das dann wirklich umzusetzen. Ich glaube, was man so zumindest bei der Einführung sagen kann, das wird mit Sicherheit eine Weile dauern, bis das alles super smooth läuft, aber wenn das läuft, dann läuft's.
Ja, und auf der anderen Seite ist das Testen eben dann auch wieder wichtig, ne? Weil manchmal fällt einem dann wirklich ja auch erst beim Testen auf, was ich brauche, was eben genau die Besonderheiten sind. Und deshalb ist es auch wichtig, quasi mit der Erwartung dann reinzugehen, dass man eben nicht denkt, okay, in 2 Monaten hat man jetzt quasi den idealen Prozess und man sieht alles in den Zahlen, sondern einfach das Loslaufen ist wichtig, das Ausprobieren und dann besser zu verstehen, was man eben halt auch braucht und dann auch wirklich gemeinsam dann auch besser zu werden.
Jetzt frage ich mich aber schon, also sagen wir mal so, die Situation in der Gastronomie oder auch in der Gemeinschaftsgastronomie ist nicht überall gerade rosig, Personalknappheit, ja, viel Druck, ja, wir wissen das alles. Jetzt kommt jemand, sagt, ja, jetzt mit dem digitalen Tool machen wir die Sachen einfacher. Das ist ja, wie du es auch schon gesagt hast, für viele erstmal auch generell, weil der Mensch so ist, erstmal dann so eine Sache, jetzt noch was Neues, habe ich da jetzt wirklich Bock drauf? Wie schafft man es, Menschen zu motivieren, sich dieser Dinge wirklich anzunehmen, beziehungsweise wie kann man dann auch wirklich zeigen, dass es am Ende, weil davon gehen wir ja erstmal aus, dann auch wirklich vorteilhaft ist und man dann wirklich wieder auch kreativer, einfacher, vielleicht weniger stressig arbeiten kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen ermöglicht das Testen ja auch das Messen, ne? Also wenn ich quasi mir Sachen angucke und Sachen ausprobiere, muss ich eigentlich auch mit schon mir überlegen, okay, wie kriege ich irgendwie eine positive Veränderung in meinen Zahlen? Und wenn ich das quasi beim Testen auch als Ergebnis habe und meinen Mitarbeitern zeigen kann, dann ist es natürlich ein Motivationstreiber. Auf der anderen Seite hilft es meiner Meinung nach aber auch schon, dass man ja einen gewissen Ambassador, sage ich mal, ne, auch quasi dann im Unternehmen hat, wo man weiß, okay, der hat Bock da drauf, der hat auch Lust, die Mitarbeiter mitzunehmen und den dann wirklich auch als Zugpferd zu nehmen und zu sagen, okay, wenn jetzt mal was nicht funktioniert, ist es auch wieder wichtig, ne, die Leute trotzdem mitzunehmen, trotzdem wieder weiter zu motivieren. Und ich glaube, das hilft schon wirklich dann auch, ein Zugpferd zu haben, um den Rest der Belegschaft dann halt auch mitzunehmen.
Wir haben jetzt ja oft über die Belegschaft gesprochen. Ich glaube aber auch, dass es vor allem wichtig ist, dass der Kopf mitzieht, ne? Also der Kopf des Unternehmens oder die Köpfe, weil am Ende des Tages bringt es ja alles nichts, wenn man nur so halbherzig mit dabei ist. Und ich glaube, man darf da auch einfach mitwachsen mit dem Prozess, ne? Also mir hat das zum Beispiel total geholfen, zu sehen, wie viel schneller wir Ergebnisse erzielen können. Also sich auch einfach mal von den positiven Ergebnissen überraschen lassen. Die sind nämlich echt wunderschön. Das kann Klarheit sein, das kann schnellere Ergebnisse sein. Also da haben wir echt viele positive Dinge erlebt. Und wir sind jetzt ja auch ein Handwerksbetrieb, ne? Also zwar in einer ganz anderen Richtung, aber am Ende des Tages, glaube ich, teilweise sehr ähnlich auch wie die Gastronomie. Und das Zweite, was mega spannend war, weil du vorher meintest, wo sind meine größten Pains? Ich glaube, das ist was man sich wirklich bewusst machen sollte. Wie oft ärgere ich mich schon über dies, das oder jenes? Wie oft nervt mich das, dass ich mit dem Papierkram nicht zurechtkomme? Wie oft nervt mich das, dass ich dem Steuerberater ewig lang die Sachen zusammensuchen muss? Na, also das sind so Momente, wo wir einfach uns gedacht haben, ey, das kann doch nicht sein, dass das immer so ätzend ist. Und ich glaube, das sind so Aha-Momente, wenn man sich die mal aufschreibt. Und ich denke, boah, das ist ja jede Woche so, das ist ja jeden Monat so. Das sind immer ganz gute Punkte, wo man hinschauen darf, kann da nicht ein Tool helfen.
Ja, absolut. Und auch was du gesagt hast, ne, wenn die Ergebnisse, wenn man die dann sieht und was für einen positiven Effekt hat, dann auch wirklich zu kommunizieren, ne, und auch wirklich zu teilen und zu sagen, guck mal, seht mal, das hat's gebracht, lasst uns da weiter dranbleiben.
Was würdest du denn sagen? Wir hatten auch so ein bisschen das Thema Personalfeuer besprochen, ne? Du meintest ja gerade so, hey, man muss die überzeugen und so. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ein digital aufgestellter Betrieb auch für viele sehr anziehend und sehr positiv wahrgenommen wird. Wie siehst denn du das?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich quasi merke, okay, der Betrieb denkt mit, er geht in die Zukunft, hat das natürlich einen riesen Effekt an der Stelle auch, neue Mitarbeiter halt auch zu akquirieren.
Ja, es gab irgendwie 2022, war es glaube ich eine Studie vom Fraunhofer Institut, wo es um Employees und Digitalization oder so, ich such's doch mal raus, ich pack's euch in die Shownotes, ging. Und was mich dabei am meisten verblüfft hat, war wirklich, dass in allen Bereichen der Hospitality, also auch gerade in der Küche, da der Wunsch nach mehr Digitalisierung da war. Das war eine große Umfrage, dass die Leute wirklich alle gesagt haben, wir wollen an bestimmten Stellen einfach mehr digitale Tools einsetzen können. Mitunter auch, um dann diese wunderbaren analogen Dinge, die es in der Hospitality gibt, von Gastgeber sein, Essen kochen, was auch immer es ist, Menschen glücklich machen, um das wieder besser machen zu können und dafür auch wieder mehr Freiraum zu haben. Das fand ich wirklich beeindruckend und ich glaube dahingehend, also würde ich euch auch zustimmen, dass für Personal das Ganze sicherlich eine sehr vorteilhafte Geschichte sein kann. Und eine Sache möchte ich mal als Gast anfügen. Ich bekomme ja am Ende dann immer eine Quittung, eine Rechnung. So, und die ist meistens aus Papier und manchmal aus Thermopapier. Und wenn ich dann mit Stichwort Steuer das dann irgendwann wieder einreichen muss, dann ist es meistens schon verblichen. Und insofern fände ich es auch sehr, sehr gut, wenn auch in der Richtung dann wirklich eine Digitalisierung vorgenommen werden würde, stärker, sodass man da eigentlich vielleicht dann mit solchen Dingen gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern das alles digital abläuft. Und Stichwort Gäste. Was ist denn eigentlich jetzt so im Bereich Gäste gerade eine spannende Entwicklung, was das Thema Digitalisierung angeht? Was beobachtest du da gerade? Sind das QR-Codes? Sind das Roboter, die rumfahren? Oder ist es vielleicht was ganz anderes?
Also was ich die letzten Monate auch wirklich vermehrt sehe, ist das Thema Loyalitätsprogramme. Mhm. Also man hat schon gesehen, jetzt die L'Osteria hat zum Beispiel eins eingeführt. Andere große Systeme haben natürlich schon länger eins. Aber da merkt man schon, dass jetzt mehr und mehr das Thema auch kommt. Und das im Endeffekt jetzt auch so die normale Entwicklung. Ne? Je mehr digitale Bestellmöglichkeiten ich einführe, habe ich auf einmal die Möglichkeit, Daten zu sammeln. Nicht nur Transaktionsdaten, sondern ich habe auch Kundendaten. Und ich habe dann im Endeffekt die Möglichkeit, da auch Loyalitätslogiken aufzubauen, einfach den Kunden regelmäßig zu mir zu holen. Und das merkt man schon jetzt, dass das eine Dynamik bekommt. Und da tut mein CRM-Herz natürlich dann auch schlagen, weil das natürlich irre spannend ist, zum einen wirklich ganz aktives Marketing zu machen auf den einzelnen Gast. Also dass ich wirklich auch verstehe, wann war der Gast das letzte Mal bei mir? Wie bekomme ich ihn mit entsprechenden Incentives wieder zu mir, damit ich wirklich halt einfach regelmäßige Besuche erreiche? Und zum anderen natürlich das Thema Personalisierung dadurch ermöglicht wird, weil ich eben über den Gast lernen kann, weil ich auf ihn eingehen kann, weil ich ihm Empfehlungen machen kann, die er benötigt oder will. Und das ist schon spannend, was da jetzt kommt und passiert. Und du hast vorhin aber auch das Thema Roboter angesprochen. Auch das ist natürlich ein Riesenthema. Service-Roboter fahren mehr und mehr herum, mit entsprechenden Vor- und Nachteilen natürlich. Aber was schon auch immer häufiger beobachtet wird und auch in Studien zum Beispiel auch schon seit längerem nachgewiesen ist, dass Roboter einfach auch eine Attraktivität für Gäste sind. Ne? Also viele besuchen dann auch das Restaurant oder das Café, um den Roboter zu sehen. Für Kinder ist das vor allen Dingen auch eine Attraktion.
Oh ja.
Das ist schon ganz spannend, ja.
Was ist denn eigentlich mit diesen, du hattest schon angesprochen, QR-Codes? Ich habe das immer wieder als mal in München gesehen, dass die QR-Codes zum Bezahlen verwenden. Also wenn ich halt quasi auschecken möchte, so nach dem Motto, muss ich nicht warten, bis jemand kommt, mir die Rechnung bringt und so weiter. Und ich krieg's dann meistens auch gleich per E-Mail geschickt, was ja dir wieder sehr zugutekommen würde, Jan-Peter, weil du für die Steuer brauchst. Ist das was, was bleiben sollte? Was meinst du, Katharina?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja, auch wenn man so insgesamt nochmal guckt, also ich glaube, der QR-Code hatte vor ein paar Jahren schon einen Peak, dann wurde er quasi abgeflacht, aber jetzt ist er wieder voll da. Es ist einfach eine einfache Möglichkeit, ja, Prozesse auszulösen, an Informationen zu kommen etc. Auch natürlich ihn auf den Tisch einfach zu platzieren. Und was ich auch schon viel gesehen habe, ist einfach dann kreative Möglichkeiten. Also ich habe letztens irgendwie einen QR-Code aus Holz gesehen, ne? Und so, dass der auch ansprechend auf den Tisch präsentiert ist.
Nicht so Plastikaufsteller.
Ja, oder so ein Sticker. Mhm. Also da gibt's, glaube ich, wirklich kreative Möglichkeiten. Aber es ist halt eine einfache Schnittstelle zwischen der analogen Welt und dem Smartphone. Ist einfach so.
Was mir gerade noch einfällt von der Veranstaltung, von der ich gerade schon sprach, auf der ich gewesen bin, da war nämlich auch jemand von L'Osteria. Und der hat erzählt, dass durch die digitale Bestellung die Hemmschwelle der Nachbestellung deutlich geringer sei. Also man kennt das ja, ne? Soll ich mir jetzt noch ein Fanta oder was weiß ich, oder vielleicht auch ein Drink, was auch immer bestellen? Oder darf es noch irgendwie dann noch das Dessert sein? Also das alles, wo man halt Richtung Upselling dann auch vom Gast geht, dass das automatisiert verläuft oder dass da sozusagen eine größere Bereitschaft dafür da ist, ja, mehr Umsatz zu generieren. Also wenn man es wieder aus Gastronomenseite betrachtet. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Hast du das auch irgendwie beobachten können oder hast du da irgendwie auch Insights über solche Entwicklungen, dass tatsächlich Digitalisierung auch da auf Gastseiten dann einfach mehr zu mehr Umsatz führen kann?
Also ich glaube, auf der einen Seite so aus meiner persönlichen Sicht, man kennt das ja selber, wenn man irgendwie im Restaurant sitzt und man ist sich jetzt nicht so ganz sicher, ob man jetzt noch was bestellen möchte. Und wenn dann der Kellner nicht guckt, dann bestellt man eben nichts, ne? Wenn man aber die direkte Möglichkeit hat, okay, ich möchte jetzt noch was bestellen, man bespricht auch in der Gruppe das, dann ist das einfach einfacher. Die andere Perspektive, wenn du im Endeffekt eine digitale Lösung hast oder ein Smartphone oder eben halt auch am Self-Order-Kiosk, du hast halt einfach Möglichkeiten, ja, Cross- und Upselling-Anreize auch zu schaffen, ne? Und wirklich dann auch da in die aktive Kommunikation zu gehen. Und das sieht man dann auch eben in den Umsatzzahlen.
Ich finde es witzig, dass du das ansprichst, weil das Hauptargument gegen solche digitalen Bestelloptionen sind ja oder Bezahloptionen oft, ja, aber ich will ja in der Hand haben, ob die noch ein Upselling machen oder nicht. Nur man darf nicht vergessen, dass nicht alle Menschen immer mit jemandem sprechen wollen. Ne? Also ich meine, es gibt nicht umsonst irgendwie, Gen Z will nirgendwo mehr anrufen. Ich habe irgendwo letztens gelesen, es gibt auch Menschen, die im Restaurant nichts bestellen wollen oder dem Pizzaboten nicht die Tür aufmachen. Also gerade für diese Zielgruppe ist es ja auch viel einfacher dann, ne? Zu sagen, hey, ich bestelle jetzt einfach mal was, abgesehen davon, so wie du es gesagt hast, ich bin mir halt noch nicht sicher. Und wenn der dann nicht guckt oder so, ach, dann ja, dann halt nicht, ne? So, dann halt beim nächsten Mal,
ja,
oder
genau.
Wie auch immer. Also das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also stelle es halt hin, und frag trotzdem.
Ja. Ich meine, Menschen ticken ja auch unterschiedlich, ne? Also du hast eben immer verschiedene Typen an Menschen. Die anderen möchten eben beraten werden, die möchten persönliche Empfehlungen haben. Die anderen sind eher eigenständig und reagieren eben auf eine andere Kommunikation. Und wenn du eben über Teaser eben dann in deiner App, in deiner mobilen Webseite das auch ausprobierst, wie du die Kommunikation gestaltest in Richtung Gast, dann siehst du auch, was funktioniert.
Ja, finde ich auch gut. Mhm. Und tatsächlich auch, manchmal ist man ja selber sogar innerhalb eines Besuchs unterschiedlich. Ne? Man möchte vielleicht beraten werden und erstmal ja. vom, was es so gibt auf der Karte. Vielleicht gibt es auch eine Tagesempfehlung oder was auch immer. Und gerade wenn man Mittagessen geht und dann weiß, man muss aber jetzt mal langsam wieder aufbrechen und dann warten muss, bis man bezahlen kann. Das ist ja immer so die Garbage Time der Gastronomie sozusagen, ja, wo man eigentlich so, ich bin jetzt echt so, ich will zahlen, bedeutet ja, ich will gehen. So, und das ist dann in der Regel dann so eine Zeit, die man sich abcutten könnte, wenn man dann halt vielleicht das dann digital lösen kann. Dann damit eine voreingestellten Trinkgeldsumme, die man geben kann. Dann kann man das ja auch so ein bisschen in so eine Richtung rücken, dass es vielleicht dann auch attraktiv fürs Team ist. Ja, da gibt es viele kleine Stellschrauben. Und an dieser Stelle wollen wir dich zu einer weiteren kleinen Stellschraube befragen. Und zwar haben wir ja in jeder Sendung einen Call-in.
Überraschung.
Und der Call-in kommt dieses Mal vom lieben Tobias Betz vom Posthotel Alexander Herrmann in Wirsberg. Ein wunderschönes Restaurant an einem wunderschönen Ort in Franken. Bin ich letztes Jahr gewesen. Und der Tobi hat uns eine Frage geschickt und die wähle ich dir jetzt einmal vor.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo liebe Katharina, Tobi hier aus dem Posthotel. Und ich habe eine Frage. Kann KI das Problem lösen? Und zwar im Restaurant. Wir kennen alle, das Menü verändert sich und zwar von Gang zu Gang. Und es gibt so eine gewisse Steigerung. Und die Musik dazu, die passen wir zwar an, aber auch wir, die jeden Tag im Restaurant stehen, haben jeden Tag dieselbe Musik. Das heißt, kann KI aufgrund der Gäste, das heißt, heute sind viele Gäste im Restaurant, heute sind ältere Gäste, heute sind jüngere Gäste im Restaurant, kann KI sowas steuern, dass wir am Ende passend zum Menü eine Musik haben, die uns nicht nur begleitet, sondern eben auch den Menüabend noch ein Stück weiter macht? Das ist meine Frage, liebe Katharina.
Ja, vielen Dank für die spannende Frage. Musik ist auch eines meiner Lieblingsthemen, ehrlich gesagt, in der Gastronomie, wie man im Endeffekt sie nochmal so als zusätzlichen Layer im Endeffekt ja auch draufsetzt, um Atmosphäre zu schaffen. Es gibt auf jeden Fall natürlich viele Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, die auch Musikauswahl treffen. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Zum einen natürlich, wenn man es plant, man hat eben eine feste Gerichtabfolge und dann hat man ein gewisses Repertoire an Musik und wählt dann im Endeffekt entsprechende Sachen aus. Braucht man natürlich auch bestimmte Tags an den Gerichten, wo man dann halt auch gucken kann, wie passt das an der Stelle zusammen. Das kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, wie das bestimmte Anbieter schon integrieren oder anbieten. Das müsste man sich mal angucken. Und zum anderen ist natürlich, was in der Frage auch vorgekommen ist, das Thema Anzahl an Gäste. Das heißt, wie tue ich auch wirklich in Echtzeit Informationen im Raum dazu noch holen, wie ich meine Musikauswahl gestalte? Also reagiere ich wirklich je nachdem, welche Menge an Gästen ich im Raum habe? Und dafür brauche ich natürlich entweder eine Sensorik, die auch einen gewissen Geräuschpegel misst, oder natürlich Reservierungsdaten oder Kassendaten, die mir dann auch in Echtzeit das zurückspielen. Und dann wirklich dann auch automatisiert die Art der Musik und auch die Lautstärke an der Stelle dann zu steuern.
Ich würde sagen, man braucht einen DJ. Also natürlich, nein. Also ich weiß nicht, ob da die Technik irgendwann wirklich so weit sein wird. Wahrscheinlich schon, dass sie sowas auch kann. Ich finde es auch schön, wenn Restaurants es noch sehr analog machen. Zum Beispiel das Nobelhart und Schmutzig in Berlin, die haben mitten im Gastraum Plattenspieler stehen und einen Plattenspieler und da kommt immer wieder eine neue Platte drauf. Das ist natürlich auch sehr charmant. Auf der anderen Seite kann ich die Frage auch total verstehen, weil sich Stimmungen ändern, weil ja das Ganze so gerade in so einem Gourmet-Restaurant ja auch so eine Dramaturgie ist und da hat jeder Teller quasi seine eigene Aussagekraft und wenn man sich dann vorstellen würde, dass es zu jedem Gericht, wenn das auch möglichst gleichzeitig noch geschickt wird, es eine eigene Musik gibt oder so. Da ist schon Musik drin in dem Thema. Ja, der war echt gut.
Ich finde es mega spannend tatsächlich, die Frage, weil ich bin sehr sensibel, was Musik betrifft, also im Positiven. Ich reagiere da sehr stark drauf und für mich gibt es nichts Schlimmeres, in einem Restaurant zu sitzen, wo es ruhig ist, also wo gar nichts läuft und man so gefühlt sich gar nicht traut, was zu sagen, weil es so still ist. Oder wenn so völlig unpassende Musik läuft. Das finde ich so schrecklich. Also das killt bei mir jeden Vibe. Deswegen finde ich super schön, dass er sich damit beschäftigt und dass es da auch Lösungen gibt.
Ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt daran erinnere, es gab in Frankfurt doch diesen Pop-up The Bite, die quasi mittels KI ganz viele Elemente im Restaurantablauf gestaltet haben. Und die haben, glaube ich, auch wirklich die Musikauswahl von ChatGPT sich vorgeben lassen und an die Gerichte angepasst. Aber auch da muss man natürlich wieder Human in the Loop, dass eben nochmal ein Mensch drüber guckt und sagt, okay, passt das eigentlich? Ja. Anstatt es komplett automatisiert ablaufen zu lassen.
Ja, das war ein sehr spannendes, temporäres Projekt vom James Ardinas. Ich bin da nicht da gewesen, aber ich wollte nur kurz sagen, dass es vom James war, den wir ja auch schon bei uns hier im SIP-Podcast zu Gast hatten.
Genau, so ist es. Du hast das magische Wort schon gesagt, was KI betrifft, der ChatGPT. Es gibt ja, ich sag mal, super viele Anwendungen in dem Bereich. Ja, ich mein Gefühl, dass ich folge da jemanden auf LinkedIn, der irgendwie immer so die neueste Anwendung der Woche vorstellt und ich weiß gar nicht, wie viele Folgen der da schon gemacht hat, aber es gefühlt sind es viele. Und ich meine, ChatGPT fragt das, was du willst, ne? Haben wir jetzt hier ein bestes Beispiel gehabt. Kombinieren wir mal irgendwelche Sounds zu Gerichten. Mit Midjourney kannst du Bilder bauen, schreib Texte mit Jasper. Und irgendwie, ich finde, jedes Tool klingt so ein bisschen wie so ein shiny little diamond, den man unbedingt jetzt sofort braucht. Was würdest du denn sagen? Braucht man KI überhaupt? Ist man mit klassischer Digitalisierung eigentlich schon gut aufgehoben?
Und ich möchte es noch komplizieren. Kannst du vielleicht als Wissenschaftlerin mal ganz kurz in einem Satz sagen, was der Unterschied zwischen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ist?
Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt im Bereich Digitalisierung reden wir ja nur, was wir von Anfang an besprochen haben, dass eben digitale Lösungen eingesetzt werden, um Kommunikation zu verbessern, um Prozesse zu automatisieren. Das heißt, da hat man im Endeffekt die Bestandteile, ich habe irgendwie ein digitales Tool, ich habe Daten, die generiert werden und ich habe eine Datenbank, wo das quasi gespeichert wird. Und künstliche Intelligenz nutzt jetzt eigentlich diesen Fortschritt in dem Moment, wo eben Daten durch digitale Lösungen verwertet werden, um eben darauf neue Dinge aufzubauen, um eben zu schauen, okay, wie kriege ich eine intelligente Lösung hin, indem ich eben Daten automatisiert auswerte, indem ich Prognosemodelle setze und so weiter und so fort. Eine wissenschaftliche Antwort oder eine Definition, was KI ist, da gibt es eigentlich eine spannende Definition von Alan Turing. Das war ein Mathematiker, der auch sehr viel im Computerbereich erfunden hat. Und diese Definition von Alan Turing besagt eben, dass künstliche Intelligenz menschliche Fähigkeiten imitiert.
Ah.
Und da kann man in verschiedenste Richtungen denken. Zum einen natürlich Sprache, das heißt Computer übernehmen die Sprache, sprechen mit uns. Das Sehen ist eine Fähigkeit. Computer können eben automatisch aus Sachen Dinge heraussehen, herauslesen. Dann die Verarbeitung von Informationen ist eine Fähigkeit. Das heißt, wir können quasi unsere Informationen wahrnehmen, aggregieren und etwas Neues daraus quasi entwickeln. Aber auch solche Themen wie Mustererkennung ist eine Fähigkeit von uns oder natürlich auch das Thema Robotics, was in der Richtung auch gehört. Das heißt, ich kann Dinge bewegen, ich kann Dinge automatisiert von A nach B schieben und der Computer hilft uns dabei. Und wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, ist das eigentlich nicht immer nur eine Thematik, sondern künstliche Intelligenz kann eben viele Sachen an der Stelle für uns machen und unsere Fähigkeiten imitieren. Und durch ChatGPT oder generative KI, wie es ja so übergeordnet genannt wird, ist eigentlich nochmal eine neue Ebene auch entstanden, nämlich dass KI Dinge eben ja generiert, neu macht und quasi auch dadurch natürlich auch nochmal eine zusätzliche Ebene dazukommt und auch sehr allgemeine Probleme lösen kann. Das ist eben auch eine spannende Entwicklung, dass früher waren bestimmte Modelle immer sehr spezifisch auf einen Anwendungsfall. Wenn wir zum Beispiel die Umsatzprognose haben, hat KI quasi den Umsatz prognostiziert, und zwar eine Lösung. Und jetzt, wenn wir über generative KI sprechen, können ja, wenn wir mit ChatGPT reden, der kann unterschiedliche Dinge machen. Der kann uns Informationen zusammenfassen, der kann Informationen abrufen, der kann Code schreiben etc.
Ja, es ist wirklich beeindruckend. Ich habe da auch schon verschiedene Arten von Textformen abgefragt und es ist schon inhaltlich noch nicht immer 100% präzise. Das macht mich dann als Journalist immer noch ganz happy, dass ich noch nicht an meiner eigenen Abschaffung anscheinend arbeite. Aber tatsächlich strukturierte Geschichten. Eine Bekannte hat mir neulich mal erzählt, dass sie einen Trennungsbrief mit ChatGPT mal geschrieben. Einfach mal testweise. Also ich glaube, das war wirklich nur ein Test. Also nicht keine falsche Fertig, aber einfach mal so, ja, wie verabschiede ich mich von meinem bisherigen Partner. Und das, sie meinte, das wäre erschreckend gut gewesen. Es ist schon beeindruckend, was da möglich ist an der
Stelle. Ja, weil man ja auch die Tonalität anpassen kann. Ne? Also wenn man quasi ja bestimmen kann, wie soll der Trennungsbrief geschrieben werden? Oder wie soll meine Produktbeschreibung sein,
genau.
Wieder auf die Gastronomie zu kommen.
Ja.
Und wenn wir nochmal auf Katharinas Frage vorne weggehen, welchen Shiny Little Diamond braucht die Gastronomie eigentlich? Also es ist auf der einen Seite natürlich überwältigend, ne, wie viele verschiedenste Tools es gibt und mit denen man sich auch einarbeiten muss oder welche ist jetzt die richtige Lösung oder wie kommuniziere ich auch. Also da ist ja eine ganz eigene Disziplin des Prompting da entstanden, wie ich quasi auch meine Eingabe quasi in Richtung ChatGPT oder Midjourney schreiben muss, damit ich das rausbekomme. Das heißt, ich muss mich schon damit beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein unheimlicher Mehrwert. Also alleine, wenn ich eben an den großen Bereich vom Social Media Marketing denke, wo ja wirklich viele Gastronomen viel kommunizieren und da einfach eine Erleichterung da ist, wenn ich einfach Vorschläge bekomme, auch vielleicht in einer gewissen Tonalität, wie ich mit meinen Gästen kommunizieren möchte und man das dann einfach auch erweitern kann und auch verschiedene Bildwelten an der Stelle natürlich nutzen kann. Oder auch, was ich dann spannend finde, so in der nächsten Iteration, wie ich vielleicht auch mit Markenanbietern dann vielleicht auch bestimmte Bildwelten bekomme, die ich für Kampagnen an der Stelle nutzen kann. Also das Thema Marketing, meiner Meinung nach, hat da enorme Potenziale, wenn ich die Shiny Little Diamonds nehme.
Dazu hatten wir übrigens auch schon eine Folge, ne, mit dem Adnan Alia aus München, der ja sein temporäres oder sein Sommerbar-Konzept mit Midjourney geplant hat. Das hat uns damals wirklich sehr, sehr verblüfft und es war sehr spannend, das auch zu sehen, wie das tatsächlich funktioniert. Bauen wir mal eine Bildwelt auf, dann ist vielleicht die erste Version noch nicht so das, was man sich vorstellt, aber dann kann man sich quasi dann nachher dann daran orientieren, wenn man dann in Real Life eine Bar baut zum Beispiel, dass man sich ja erstmal vorher schon mal mit so einem Ding inspiriert.
Wie ist denn das jetzt? Ich meine, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, wie baue ich so einen Prozess in der Digitalisierung auf? Na, ich finde, da ist es irgendwie relativ eindeutig, hey, mein Pain ist XY, ich suche mir jetzt ein Tool dafür, was das Problem löst. Im KI-Bereich, weiß ich nicht, ist das genauso einfach. Jetzt mal angenommen, ich bin eine Bar und ich würde super gerne mit KI bei mir im Betrieb experimentieren. Wie gehe ich denn da bei der Toolfindung vor?
Also letztendlich ist die Frage immer, wo ist mein großer Pain? Und das ist analog zur Digitalisierung. Also weil KI ist ja kein Selbstzweck. Also warum soll ich mit KI was machen, wenn es mir nichts bringt? Das heißt, meine Frage muss eigentlich immer sein, welche Ziele verfolge ich und was bringt mir das am meisten? Weil, wie auch schon gesagt, es kostet einfach Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, ich muss mein Ziel vor Augen haben und zu sagen, was bringt mir das an der Stelle? Und auch dann quasi zu sagen, wenn ich weiß, wo will ich damit hin? Sachen ausprobieren. Wie funktioniert das? Kann ich damit Sachen besser machen? Also es ist tatsächlich meiner Meinung nach sehr analog zu dem Schritt davor von digitalen Lösungen.
Machen wir es mal konkret an einem fiktiven Beispiel. Ich habe ein Kaffeebar-Restaurant, Ganztagesbetrieb, ne? Also richtig vom Frühstück bis zum Cocktails. Mhm. Ich habe 65 Mitarbeitende in absolut unterschiedlichsten Teildiensten, ne? Also von, na, wisst ihr wie, ne? Aushilfskräften bis zu Leuten, die mehr oder weniger Vollzeit arbeiten. Ich habe dann halt immer diesen Dienstplan, den ich schreiben muss jeden Monat. Und bisher, ganz früher war es so, dass man den analog geschrieben hat, beziehungsweise das machen manche immer noch. Dann gibt es ja so Dienstplan-Software, die das dann, mit der man das leichter aussetzen kann. Ich habe gehört, dass es Dienstpläne gibt, die sich von selbst schreiben. Also das wäre dann ja so eine Art KI-Dienstplan. Funktioniert das schon?
Ja, auch da gibt es Anbieter, die das machen. Und da ist die erste Frage vielleicht auch, wie sich dann digitale Lösungen oder KI-basierte Lösungen unterscheiden. Also die erste Frage ist, möchte ich eine Hilfestellung haben oder möchte ich Dinge automatisieren oder will ich den Dienstplan selber schreiben, will ich ihn kontrollieren? Ist mir das wichtig?
Mhm.
Und wenn ich aber die Frage beantworte, nein, ich brauche jetzt hier eine Unterstützung, dass man sich dann eben KI-basierte Tools anguckt, wie machen die das? Und es gibt Anbieter wie Nesto, wie Gastromatic, die quasi die Dienstpläne automatisch schreiben und quasi Umsatzdaten wieder nutzen. Das heißt, vergangene Umsatzdaten werden ausgewertet, dann wird prognostiziert, wie ist eigentlich für eine bestimmte Woche, wie für bestimmte Monate, welchen Bedarf habe ich an Personal. Und dann wird quasi automatisch geplant. Und dann gehen natürlich auch Mitarbeiterwünsche in diese Planung dann eben automatisch ein. Das heißt, das KI-basierte Tool nutzt verschiedene Daten, wie ist mein Bedarf, aber was möchte mein Mitarbeiter auch? Und erstellt dann quasi auf der Hinsicht einen Vorschlag. Ja.
Cool.
Und auch da wieder, vielleicht nochmal als Ergänzung, muss ich mich fragen, wie flexibel möchte ich das? Möchte ich das auf einen Monat geplant? Möchte ich das auf eine Woche geplant? Möchte ich vielleicht auch Anpassungen innerhalb von der Woche? Und das muss ich erstmal verstehen und dann eben halt auch mit dem Anbieter sprechen und zu sagen, okay, wie funktioniert denn dein Tool? Wie häufig berechnest du das etc.? Und passt das zu mir und meinen Anforderungen?
Wie ist denn das vielleicht? Gibt es auch Menschen da draußen? Wir kennen das ja alle. Wenn man seit einer Weile was macht, wie man es macht, dann hat man ja auch so eine gewisse Komfortzone, die ja auch erstmal gar nicht schlimm ist. Vielleicht stört mich jetzt auch gar nicht bewusst irgendwas, ne? Dass ich sage, Mensch, das regt mich auf oder das regt mich auf. Aber wenn ich dann von jemand höre, oh krass, also auf die Idee wäre ich jetzt nie gekommen, ChatGPT nach einem Pfändungsbrief zu fragen. Also man kann ChatGPT wirklich alles fragen und ich habe schon sehr spannende Sachen damit gemacht. So, wenn ich aber sowas da mal höre, denke ich mir, ah Mann, da fällt mir jetzt vielleicht noch was ein. Also Inspiration ist ja auch immer so eine Möglichkeit, weiterzukommen. Nur wenn ich gar nicht weiß, was es alles gibt, kann ich mich ja auch schlecht inspirieren lassen. Und nicht jeder Kontext passt ja, ne? Also jetzt dem LinkedIn-Typen folge ich und lese dem seine Rezensionen zu den neuesten Tools, aber 3/4 davon passen für mich jetzt nicht. Ich kann auch verstehen, dass nicht jeder Lust hat, irgendwie 500 Mal zu googeln. Gibt's denn für die Hospitality irgendwie, ich sag jetzt mal ganz flapsig, eine 100 coole KI-Tools, die du kennen solltest, Liste?
Also es gibt ja im Endeffekt die Gastromap, die verschiedenste digitale Lösungen da auch auflistet. Aber jetzt eine Liste speziell für KI-Tools für die Gastronomie kenne ich nicht.
Die müsste man wahrscheinlich auch ständig updaten, weil immer so viel Neues dazukommt.
Ja,
dazu kommt, ne?
Wahnsinn. Auch das sieht man ja bei LinkedIn.
Vielleicht fragen wir ChatGPT dann
auch. Bei LinkedIn sieht man ja auch ständig, dass diese Maps geupdatet werden, weil es einfach so schnell ist.
Ja.
Aber man kann da natürlich auch die Frage stellen, also viele der Lösungen, wenn wir über Midjourney und Co. Sprechen, die sind ja branchenunabhängig quasi, ne? Aber dann gibt es natürlich auch wieder viele Startups, die darauf aufbauen, die die API von ChatGPT an der Stelle auch nutzen, um quasi wieder branchenspezifische Lösungen auch zu definieren und zu entwickeln. Ja.
Das finde ich irgendwie so, ist ein total spannender Bereich, wenn dann wirklich über Schnittstellen.
Absolut.
Man aus diesen Insellösungen, die es ja viel gibt, auch gerade speziell in der Gastronomie dann so rauskommt, ne? Also, dass man am Ende dann vielleicht, das kommt ein schwieriges Wort, Interoperabilität, dass man so wirklich, ja, so eine Art digitales Schweizer Taschenmesser hat, wo man wirklich von weiß ich nicht, der Warenbeschaffung bis hin zur Kundenfeedback-Befragung und wieder von vorne eigentlich alles über ein großes Cockpit oder so dann auch steuern kann oder beziehungsweise irgendwie, ja, dass man nicht überall sich mal in verschiedene Dinge einloggen muss oder dass man die Daten irgendwie im schlimmsten Fall noch irgendwie nicht automatisch übertragen kann und so. Wohin geht denn da eigentlich jetzt gerade so die Reise? Was glaubst du, jetzt haben wir 2024, wo steht Digitalisierung, wo steht künstliche Intelligenz vielleicht in 2-3 Jahren schon in der Hospitality?
Ich würde die Frage gerne teilen quasi.
Ja.
Also wenn wir über das Thema Interoperabilität oder Datenaustausch insgesamt sprechen, sieht man eigentlich zwei große Entwicklungen. Also auf der einen Seite wirklich die All-in-One-Plattform, die wir vorhin schon hatten, die eben um die Kasse herum verschiedenste Module quasi mit anbieten und der Gastronom dann quasi einfach auch auswählen kann, welche Module er braucht und dadurch der Datenaustausch viel einfacher funktioniert. Beispiel Reservierungssystem und Kasse. Und wenn man dann im Endeffekt auf die Kaufhistorie des Gastes im Reservierungssystem zugreifen kann, dann funktioniert es natürlich besser, wenn alles aus einer Hand ist, weil die Datenbank oder die Datenbasis drunter die gleiche ist. Und das ist die eine Entwicklung. Und die andere Entwicklung ist quasi Stichwort Best of Breed. Das heißt, ich habe verschiedenste Lösungen, die meistens mehr Features besitzen. Also ein Reservierungssystem, was quasi nicht an der Kasse angedockt ist, sondern alleine quasi steht, hat meistens mehr Funktionen, weil es natürlich einfach mehr Zeit hatte, auch das herauszuarbeiten. Und man dann aber natürlich über Schnittstellen die Daten hin und her schieben muss. Nicht nur zwischen Reservierungssystem und Kasse, sondern natürlich auch zwischen Warenwirtschaft und Kasse und so weiter und so fort. Und hier natürlich auch die letzten Jahre viel passiert ist. Also wenn ich mich daran erinnere, wo ich mit die ersten Workshops im Rahmen der Doktorarbeit organisiert habe, da haben wir noch drüber diskutiert, sollen die Daten überhaupt aus einem System rausgehen? Und natürlich haben sich die Anbieter in den letzten Jahren auch geöffnet und gesagt, nein, wir bauen eben Schnittstellen auf. Die haben Partnerschaften sind sie eingegangen. Aber häufig ist natürlich, die Schnittstelle hat immer nur einen gewissen Funktionsumfang. Das heißt, es wird immer nur definiert, die 10 Datenattribute sollen jetzt ausgetauscht werden. Wenn der Gastronom aber jetzt noch eine zusätzliche Information haben will, dann muss man wieder mit dem Anbieter sprechen. Also das war so der erste Entwicklungsschritt. Es gibt offene APIs, es gibt Datenaustausch zwischen Systemen, bringt aber auch Komplexität mit sich und ist auch nicht ganz immer an der Stelle hilfreich, weil ich mir immer Gedanken machen muss. Und was jetzt so die letzten Jahre auch passiert sind, dass es natürlich sich Plattformen entwickelt haben, die diesen Datenaustausch auch nochmal vereinfachen. Also Deliveract ist ein Beispiel für die Integration von Third-Party-Anbietern, die gesagt haben, okay, wenn du mit vier verschiedenen Third-Party-Anbietern sprichst, musst du jetzt nicht eben immer nur den Datenaustausch zwischen deiner Kasse, zwischen Volt oder Lieferando hin und her schieben, sondern wir setzen uns dazwischen und helfen dir. Und du musst eigentlich nur einen Datenaustausch dann auch gestalten. Das heißt, diese Middleware-Lösungen sind entstanden. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, auch für andere Bereiche, die das erleichtern. Und die aber natürlich, muss man auch sprechen, ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen, häufig, dass je mehr Daten quasi durchgeschoben werden, desto teurer sind sie. Das heißt, man hat eigentlich nochmal einen zusätzlichen Kostenblock.
Ah, okay. Wichtiger Punkt. Mhm.
Und eine andere Lösungsmöglichkeit, eben die neben diesen Plattformen existieren, ist natürlich das Thema Datenstandardisierung. Das heißt, man definiert eine gemeinsame Sprache, wie die Systeme eigentlich miteinander sprechen sollen. Das heißt, häufig werden ja die Datenattribute in den Systemen unterschiedlich benannt etc. Und diese Middleware machen eigentlich nichts anderes, wie eine Art Übersetzer zu spielen. Die sagen, okay, Warengruppe 1 heißt in dem System so und so und in dem anderen so und so und wir verknüpfen das jetzt miteinander. Und wenn man sich aber auf eine gemeinsame Sprache einigt und sagt, okay, die Warengruppe heißt jetzt in jedem System gleich, und wenn wir die Daten austauschen, dann braucht es diesen Übersetzer eigentlich nicht. Dann vereinfacht das natürlich. Und das ist eine Entwicklung, die es in anderen Branchen, im Automobilbereich, im ganzen E-Commerce-Bereich auch schon sehr lange gibt. Das heißt, da gibt es Standards. Und wir quasi jetzt in der Gastronomie auch damit ja anfangen zu denken, okay, brauchen wir das nicht auch? Müssen wir das gemeinsam erarbeiten?
Macht wahrscheinlich Sinn.
Ja, wenn andere das machen, dann macht das vielleicht auch bei uns Sinn. In den USA gab es vor ein paar Jahren schon eine Initiative über das Restaurant Technology Network, die wirklich über Arbeitsgruppen auch gemeinsam diese Standards erarbeitet haben, aber für amerikanische Lösungen. Und diese Themen aber natürlich jetzt mehr und mehr auch zu uns schwappen. Und es hier auch eben jetzt erste Initiativen gibt, zu sagen, okay, lasst uns gemeinsam eben an einem Datenstandard auch arbeiten, um hier einfach den Datentransfer, um die Interoperabilität zu vereinfachen. So.
Wer sich jetzt denkt, oh Gott, mir raucht jetzt schon total der Kopf. Was spricht die Frau da mit diesen ganzen Sprachen, die da hin und her übersetzt werden? Soll ich das machen? Wahrscheinlich nein. Aber wer sich auch bei dem restlichen Thema denkt, oh Gott, mir raucht der Kopf, wenn ich das nur höre, wo kann ich mir denn jetzt Hilfe holen, wenn ich mich mit Digitalisierung, KI und alles, was damit zusammenhängt, ne? Das sind ja viele Themen, die wir heute besprochen haben. Wo kann ich mir Hilfe holen, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das alleine nicht?
Ja. Also vielleicht nochmal ein Punkt, also diese Themen, worüber wir gesprochen haben gerade, ne? Natürlich muss der Gastronom das nicht machen, sondern das sind Entwicklungen, die Anbieter machen, um den Datenaustausch zu vereinfachen und dass der Gastronom weniger rennen muss. Aber was er natürlich auch machen kann, sich zu beteiligen, auch zu sagen, okay, wenn wir eine gemeinsame Sprache erarbeiten, was ist eigentlich wichtig? Ne? Und auch zu sagen, wie müssen die Sachen heißen und sich dadurch natürlich dann auch das mitzugestalten. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit, diesen Weg auch da mitzugehen. Technisch muss er sich damit nicht auseinandersetzen, nein. Und was das Thema Hilfe angeht, natürlich gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Plattformen, sich über Digitalisierung oder auch über KI zu informieren. Die DEHOGA hat auch mehr und mehr Angebote. Es gibt verschiedene Gastronomieberater, die sich darauf fokussiert haben. Es gibt Initiativen wie zum Beispiel das Mittelstandszentrum, die auch Angebote an der Seite schaffen. Der Food Service Digital Hub war ja auch quasi die Initiative als Plattform, da Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Um das Thema Datenstandards ist ein Verein jetzt gerade gegründet worden, der nennt sich HUSI, der eben auch genau diese Sprache eben gemeinsam entwickeln möchte. Und es gibt verschiedenste Anknüpfpunkte, hier eben auch Hilfe zu bekommen und in den Austausch zu gehen.
Du hast schon einige wertvolle Tipps genannt. Ich mag noch mal zwei, drei ergänzen. Wir packen das natürlich wie immer alles auch in die Shownotes. Also da gibt es zum Beispiel auch GastroTools 24, das ist so eine Plattform. Das klingt kommerziell, ist es aber nicht. Es ist keine kommerzielle Plattform, sondern es ist eine Liste vom lieben Markus Wessel. Grüße gehen raus, hat auch gerade für meinen Nomi-Blog einen Text geschrieben.
Genau.
Vom Küchenherde-Podcast, der wirklich einen enormen Fleißarbeit, muss man sagen, wirklich mal eine Vielzahl von Tools für die verschiedensten Bereiche der Gastronomie zusammengestellt hat und das auch immer wieder aktualisiert. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist das Buch Gastro Digital, also Buch, ne, Papier, analog, ne, schon Gastro Digital von Jochen Stähler. Das hat jetzt schon 3 Jahre auf dem Buckel, das Buch. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil es gar nicht so sehr darum geht, jetzt irgendwie die neuesten coolen Features vorzustellen, sondern er, der auch selber früher als Gastronom hat einen Burgerbetrieb gehabt oder mehrere sogar, wirklich beschreibt, das, was wir auch schon gesagt haben am Anfang, ne, diese Welt der vielen kleinen Handgriffe, der tausenden Sachen, an die man denken muss. Wie kann Digitalisierung da überhaupt helfen? Und wie schaffe ich es auch mir selber, ein System aufzubauen, was mich in meinem eigenen Betrieb unterstützt? Also, das ist auch nochmal ein absoluter Lesetipp an dieser Stelle.
Ja. Die Gastromap vielleicht nochmal als Ergänzung, ist auch auf jeden Fall eine Hilfestellung, ne? Da war der Markus Wessel, wenn ich mich richtig erinnere, auch beteiligt, die einfach eine gute Übersicht, einen guten Einstieg gibt, welche Gastro-Tools gibt es eben in den verschiedenen Bereichen und wo fange ich auch mit meiner Recherche an.
Und last but not least wollen wir noch auf das SIP-Video hinweisen mit dem Frank Klicks, was wir im letzten Jahr produziert haben, der Gewinner des Leaders Club Awards 2023 übrigens gewesen ist mit seinem Gastronomie-Konzept und in diesem Video mal erklärt, wie er seinen ganzen Betrieb digitalisiert hat und das ist ein zweiteiliges Video, im zweiten Teil dann auch ganz konkrete handfeste Tipps gibt, wie ihr als Gastronominnen und Gastronomen das auch machen könnt.
Was für ein schönes Schlusswort. Aber wir sind noch nicht ganz fertig.
Noch nicht ganz.
Es gibt nämlich noch eine zweite Überraschung und zwar haben wir eine kleine Schnellfragerunde für dich, liebe Katharina. Bist du bereit?
Sehr gerne.
Die Schnellfragerunde.
Wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Sam Altman, weil ich zum einen mich interessieren würde, wie es in den Entwicklungen weitergeht und ich auch dieses ganze Kuddelmuddel mit Microsoft gerne besser verstehen würde, wie das eigentlich passiert ist.
Sam Altman, der Gründer von ChatGPT.
Genau.
Ja, spannend. Wer hat dich inspiriert, außer Sam Altman vielleicht?
Eigentlich, ja, Innovationstreiber, die wie zum Beispiel ja, der Apple-Gründer Steve Jobs, die einfach Innovationen sehr lange im Voraus auch sehen und auch gucken oder mitgestalten, wie sich Dinge entwickeln.
Was war die beste Erfindung unserer Zeit?
Das Smartphone, würde ich sagen. Bisher.
Yes.
Okay. Und zum Schluss noch, ja, dein Gastro-Tipp. Irgendwas, was dich inspiriert, was du spannend findest, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest.
Ich bin großer Beats and Roots-Fan in Berlin, wo ich das Konzept wirklich sehr spannend finde und das gastronomische Angebot sehr lecker finde, aber auch die digital einfach auch sehr weit sind. Und momentan auch sehr spannendes Marketing machen, finde ich. Und das ist so das eine. Und auf der anderen Seite, aber auch wirklich, wenn man mal in die USA guckt, sich mal Roboter-Restaurants auch anschaut, wie die funktionieren. Jetzt kam ja irgendwie das vollkommen autonome Restaurant raus, wo Burger automatisch zubereitet werden, man über Self-Ordering-Kiosk alles bestellen kann und das einfach auch mal ja sich anguckt, wie das eigentlich funktioniert und dann auch vielleicht entscheiden kann, will man das oder nicht.
Essen darf man die Burger dann am Ende dann noch selber. Ne?
Das schon, ja. Die werden einem nicht mit dem Roboter in den Mund gereicht.
Ja, vielleicht kommt das auch noch irgendwann, wer weiß.
Ach Jan-Peter, es ist immer lustig mit dir.
Du, ganz ehrlich, wer weiß, was da alles noch kommt. Also, ich denke jetzt gerade auch ein bisschen an den Bereich Gemeinschaftsverpflegung. Da sind solche Prozesse gar nicht so undenkbar tatsächlich, aber das ist mit allen Dingen. Es gibt immer Utopien und es gibt immer Dystopien und es gibt immer sehr, sehr viele Vorteile, aber man muss natürlich auch immer auf die Grenzen hinweisen und auf die Einschränkungen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch unglaublich wichtig, dass so Menschen wie du, Katharina, diese Branche begleiten und auch mit ihrer Expertise ja unterstützen, weil du natürlich auch nochmal einen ganz anderen wissenschaftlichen Blick auf die ganze Thematik hast. Und ich denke, wir haben heute schon eine ganze, ganze Menge an spannenden neuen Eindrücken mitnehmen können. Dankeschön dafür auf jeden Fall.
Sehr gerne. Hat mir sehr Spaß gemacht.
Uns auch. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.